Ja, Robert hat es in seiner Einleitung schon anklingen lassen. Heute kommen wir zu dem Abschluss von dieser kurzen Reihe zu dem Thema Lügen, die wir glauben. Vor 14 Tagen haben wir angefangen mit der Lüge, andere haben mich glücklich zu machen. Und festgestellt, nein, es ist nicht die Aufgabe von anderen, mich oder dich glücklich zu machen. Aber uns auch mit der noch viel wichtigeren Wahrheit konfrontiert, dass es nicht mal Gottes höchste Ziel ist für dich, dass du zu jeder Zeit glücklich bist, sondern dass du seinem Sohn ähnlicher wirst. Letzte Woche haben wir die Lüge betrachtet, ich bin der König, beziehungsweise die Königin. Hier geht es darum, dass wir immer wieder denken, dass andere, mit wem wir in Beziehung stehen, uns irgendetwas schulden würden. Ja, du schuldest es mir, dass du das oder das für mich machst. Allerdings, wenn sie es uns schulden, dann geschieht das nicht aus freien Stücken, sondern aus Verpflichtung. Und das entspricht nicht einer Beziehung und schon gar nicht einer Beziehung, die durch Liebe geprägt ist. Und heute geht es um unsere Perspektive auf andere Personen. Vielleicht werden manche von euch schon mal in so einem, weiß nicht so genau, Karneval oder Spaßhaus oder vielleicht bei einem Zirkus gewesen, wo sie Spiegel haben, die anders geformt sind, dass das Erscheinungsbild etwas verändert wird. Vor einigen Jahren waren meine Familie und ich in so einem Kindermuseum, wo sowas war. Und ich habe ein paar Fotos hier gemacht vor solchen Spiegel. Und ja, bleib erstmal beim ersten. Also hier, wenn man mich immer nur in einem solchen Spiegel sehen würde, könnte man denken, Karl ist recht klein, könnte auch ein paar Chips weniger essen. Man könnte diesen Eindruck bekommen. Aber dann, wenn wir zum nächsten gehen, wenn man mich nur so sehen sollte, würde man denken, wow, ist das ein langer Schlanker. Also der müsste unbedingt Basketball spielen. Der wäre ganz toll, der müsste gar nicht springen, um an den Korb zu kommen. Wer die Wahrheit weiß, weiß, dass das gar nicht der Fall ist. Aber ich habe sogar versucht, diese beiden zusammenzustellen, zu gucken, wie das dann aussehen würde. Ja, also es gibt immer wieder die Möglichkeit, unsere Perspektive auf eine Person anders zu haben. Nun, natürlich sind es nicht immer solche Verzerrungen, wie in diesen Bildern der Fall ist. Aber wenn man schon rein räumlich denkt, wenn ich dich so anschaue, habe ich einen Blick auf dich, aber wenn ich zur Seite gehe und dich von der Seite anschaue, dann siehst du schon etwas anders aus. Und hier müssen wir verstehen, dass es nicht nur darum geht, wie wir im Raum im Verhältnis zu den Menschen stehen, sondern wie wir in Beziehung zu den Menschen stehen. Und dass wir erkennen, dass diese unterschiedliche Blickwinkel, wie wir mit einem Menschen in Beziehung stehen, wird unser Blick auf eine Person verändern. Und es ist einfach eine Tat. Na gut, es geht eben um die Lüge. Ich weiß, wie er wirklich ist. Oder ich weiß, wie sie wirklich ist. Und wir können sehen, schon von diesen Fotos, das ist eigentlich eine Lüge. Keiner von uns kann wirklich in das Herz eines anderen Menschen schauen. Selbstverständlich machen wir unterschiedliche Erfahrungen mit Menschen. Selbstverständlich bekommen wir gewisse Erfahrungswerte, wo wir sagen müssen, hier oder da muss ich bei dem Menschen aufpassen. Es geht nicht darum, dass man irgendwie blauäugig wird. Es geht nur darum, dass wir nicht denken, dass wir einen anderen Menschen total kennen würden. Wir haben immer eine gewisse Brille auf, die unsere Sicht verzerrt. Zum Beispiel, hast du je über jemanden gedacht oder gar gesagt, er ist immer schlecht drauf? Solche Worte wie immer sind ein gewisses Zeichen, dass wir aufpassen müssen, weil wir Leute ganz schnell in eine Schublade stecken. Oder sie schmeißt sich auf jeden Mann, der vorbeikommt. Das sind Fälle, wo wir etwas groß machen. Wenn wir sie so erlebt haben, dass sie gewisse Dinge gemacht haben, sagen wir, die sind immer so. Die machen das immer so. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass wir gute Eigenschaften eben minimieren können. Du machst nie etwas im Haushalt. Na, schon mal gedacht? Wirklich nie? Vielleicht nicht so viel, wie du gerne hättest, aber diese Verallgemeinerung ist ein Zeichen dafür, dass wir eine gewisse Perspektive auf eine Person genommen haben und aufpassen müssen. Oder zu sagen, du hast überhaupt keine Selbstbeherrschung. Aber du kennst bestimmt auch Beispiele, in denen jemand, vielleicht du selber, Hals über Kopf verliebt warst. Das geht oft in die andere Richtung. Sie ist die beste Person, wem ich je begegnet bin. Ach, ist doch kein Problem, dass er wegen schwerer Körperverletzung gesessen hat. Das ist ja, also wirklich, das ist ganz übertrieben. Ein Autor, den ich gelesen habe, hat gesagt, das Verliebtsein ist eine Art wahnhafte Psychose, weil wir die Bodenhaftung verlieren. Nun, Verliebtsein ist natürlich nichts Schlechtes, aber man nimmt eine, ja, häufig eine übertriebene Perspektive auf eine Person und blendet dabei vieles aus. Natürlich ist das irgendwo ein ganzes Stück schöner, als wenn es viel später in der Beziehung dazu kommt, dass die nur noch sauer sind aufeinander und nur noch die negativen Aspekte betonen können. Aber beides tragen ihre Gefahren in sich. Aber es ist Fakt, wir betrachten andere Menschen nie objektiv. Wir sind gar nicht dazu in der Lage. Und es geht dann nicht darum, dass wir es lernen müssen, alle objektiv zu betrachten. Es geht darum, vor allem, dass wir Menschen nicht einfach pauschal verurteilen. Dass gerade in den Beziehungen, in denen wir sind, gilt erst recht in einer Ehebeziehung, aber das gilt eben auch in den verschiedensten anderen Beziehungen, die wir im Leben haben, dass wir gerade die negativen Eigenschaften nicht immer wieder überbetonen und immer wieder hochhalten und damit den Menschen runtermachen wollen. Und wenn wir es lernen, Menschen nicht zu sehr einseitig zu sehen, kann das unwahrscheinlich hilfreich sein in unserem Umgang mit anderen Menschen. Nun, natürlich ist die Frage, wie schafft man das? Wie kommt man dahin? Nun, ich bin weder Psychotherapeut noch ausgebildeter Eheberater und es geht mir nicht darum, hier irgendwelche psychotherapeutische Dinge von mir zu geben. Aber ein Hinweis finden wir jedenfalls in der Bibel, die ich für sehr hilfreich halte. Wenn wir im Philipperbrief Kapitel 4 schauen, im Vers 8 steht, im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Wenn du dich über einen Menschen ärgerst, und man muss auch an der Stelle sagen, je enger die Beziehung, desto gefährlicher diese Lüge, ich weiß, wie er wirklich ist, ich weiß, wie sie wirklich ist. Wenn du mit jemandem in Beziehung stehst, wo vieles nicht gut läuft, wo du wahrscheinlich auch zu Recht manches monierst, es geht nicht darum, dass der andere, bei dem alles in Ordnung ist. Es geht darum, dass wir nicht überbetonen, die negativen Seiten nicht überbetonen. Und schauen wir, was ist wahrhaft? Was ist tatsächlich edel? Was ist recht, lauter, liebenswert, ansprechend? Wir können unsere Brille ein bisschen putzen. Dazu sind wir tatsächlich in der Lage. unsere verzerrte Sicht auf andere Menschen etwas zurechtzurücken. Nun ist es auch wichtig, an der Stelle zu sagen, wir sind nicht in der Lage, einen anderen Menschen zu verändern. Der einzige Mensch, den du verändern kannst, bist du selber. Also wir können den anderen Menschen nicht verändern, aber wir können unsere Perspektive auf diesen Menschen ändern. Und gerade in Beziehungen ist das immer wieder so sehr wichtig, dass wir diese Brille immer wieder mal putzen, dass wir uns nicht nur auf die negative Seiten einschießen, sondern auch überlegen, was machen sie gut, was machen sie richtig. Und gib bitte nicht zu schnell auf bei der Suche. Das ist auch eine Versuchung, dass wenn wir nicht auf Anhieb was finden, dass wir sagen, nee, bei dem ist alles zu spät. Sondern bleiben wir dran, weil Fakt ist auch, dein Gegenüber, der Mensch, die Menschen, über die du dich am meisten ärgerst, sie brauchen Gnade. Und weißt du, wer auch Gnade braucht? Du. Und ich. Und deswegen sollen wir auch an der Stelle von Jesus lernen. Jesus blendet die negativen Seiten der anderen Menschen und auch von uns nicht aus, sondern er bietet uns einen Neubeginn an. Er bietet uns Erneuerung an. Und das ist auch Gottes Wille, dass wir in unserem Umgang mit anderen Menschen gnädig sind. Es ist nicht immer einfach. Und manche Leute werden nicht so erfreut auf unsere Gnade reagieren, wie wir das gerne hätten. Aber das ist kein Grund, ungnädig zu werden. Wir bauen auch immer wieder Mist, wir versenden es auch immer wieder. Und ich bin Gott so dankbar, dass er dennoch immer wieder Gnade mit mir hat. Und er fordert uns auf, es ihm nachzumachen. Nun, wenn wir meinen, einen Menschen zu sehen, wie sie wirklich sind, kann sich noch eine Lüge schnell und ganz subtil in unser Denken hineinschleichen. Da habe ich keine extra Folie für gemacht. Es ist einfach die Lüge, ich bin ein besserer Mensch als er oder sie. Nun, gleich vorweg kann ich bedenken, dass manche Leute denken, nee, also das Problem habe ich gar nicht. Ich denke eher, dass ich ein schlechterer Mensch bin. Es sind viele, viele Menschen, die auch unter Minderwertigkeitsgefühl leiden. Aber ich habe noch etwas beobachtet in diesem Zusammenhang. In meiner Erfahrung gibt es, ich habe schon mit ein paar Menschen zu tun gehabt, in meiner Erfahrung gibt es wirklich sehr, sehr wenige Menschen, die wahrhaftig stolz sind, die so richtig komplett von sich überzeugt sind und gern bereit sind, dir genauestens zu erklären, warum du auch von ihnen überzeugt sein sollst. Aber was ich sehr oft beobachtet habe, ist Menschen, die stolz tun, Menschen, die sich selber aufbrüsten, über sich selbst protzen und angeben, was sie alles können, was sie alles schon erreicht haben, was die alles auch noch machen werden, dass sie diese Protzerei benutzen, um ihr eigenes Minderwertigkeitsgefühl zu überspielen. Gerade wenn jemand immer nach einem Kompliment sucht und fischt und hören will, wie gut sie sind, ist es immer wieder, weil sie wollen das hören, um selber eine Bestätigung zu bekommen. Und ich sage nicht, dass die eine Gruppe oder die andere irgendwie schlechter ist als die anderen, aber in meiner Erfahrung sind weitaus die meisten Menschen also davon geplagt, dass sie Bestätigung suchen, weil sie sich selbst unsicher sind. Weil sie eben nicht das Gefühl haben, dass sie gute Menschen sind. Aber wie ist es, dann, ob du unter Minderwertigkeitsgefühle leidest oder nicht. Wie ist es, wenn wir mit jemandem sauer sind? Wir ärgern uns über ihr Verhalten und denken, ich hätte das nicht getan. Auch schon mal gedacht? Also was die da gemacht haben, das, was die sich erlauben, das hätte ich niemals gemacht. Was steckt dann dahinter? Ich hätte das nicht gemacht. Also ich bin besser. Wir müssen erkennen, dass wir eben nicht besser sind als die anderen. Also an dieser Stelle wieder. Ich habe bei den meisten von diesen, eigentlich von allen von diesen Lügen gesagt, seltenst würden wir das einfach so sagen. Wir würden nicht so sagen, anderen haben mich glücklich zu machen. Ich kenne keiner, der sich hingestellt hat in seinem Haus und gesagt hat, ich bin der König. Wir würden auch nicht sagen, ich bin besser als er oder sie. Jedenfalls kommt das relativ selten vor. Aber wir müssen erkennen, ob wir das so direkt sagen oder nicht. Wir denken es so häufig. Und Christus lädt uns ein anderes Denken anzunehmen. Die Erkenntnis, dass wir tatsächlich nicht besser sind als die anderen, sollte uns nicht in eine Depression stürzen oder uns zur Verzagtheit führen, sondern sie sollen uns bewegen, das weiterzugeben, was wir selber in Jesus bekommen haben. Und da bin ich wieder bei Gnade. Gnade mit dem anderen, häufig auch Gnade mit uns selbst, ist so wichtig. Und das ist das, was Christus uns immer wieder anbietet. Nicht um zu sagen, Schwamm drüber, jetzt mach einfach weiter, wie du bisher gemacht hast, sondern um uns eine Erneuerung zu geben, dass wir es lernen, ganz neu mit unseren Mitmenschen umzugehen. Gnade sucht Versöhnung, nicht Rechthaberei. Nein, du siehst deinen Nächsten nicht, wie er wirklich ist. Und du bist nicht besser, auch wenn du an einer bestimmten Stelle anders handeln würdest als die andere Person. Es ist auch nicht die Aufgabe der anderen, dich glücklich zu machen. Und du bist nicht der König oder die Königin. Also andere schulden dir nichts in einer Beziehung. Sondern in allem sind wir berufen, von Jesus zu lernen und ihm ähnlicher zu werden. Er hat gedient, obwohl es ihm zusteht, gedient zu werden. Er hat geliebt, selbst als sie ihn an ein Kreuz genagelt haben. Und er schenkt uns Gnade, dass wir einen Neubeginn haben können. Und es liegt in der Natur der Gnade, dass sie nicht verdient wird, sondern dass sie ein Geschenk ist. Und wie geht das? Wie können wir Jesus ähnlicher werden? Das ist wieder etwas, was sehr umfangreich ist. Deswegen können wir über Jahrzehnte hinweg immer wieder in Gottesdienste gehen, immer wieder in Bibelstunden, weil wir nie auslernen an der Stelle. Aber es sind ein paar Verse im Römerbrief, die ich denke an dieser Stelle sehr hilfreich sind. Ich lese aus Römer Kapitel 12 die Verse 1 und 2. Ich ermahne euch also, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als euren geistigen Gottesdienst. Und gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Oh, die Erneuerung unseres Denkens. Gar nicht so einfach, aber so sehr wichtig, dass wir unser Denken durch Gottes Heiligen Geist immer wieder erneuern, dass wir uns immer wieder korrigieren lassen, dass unser Blick auf die anderen, aber auch auf uns selbst erneuert wird. Dass wir es lernen, aus der Gnade in Gnade, gnädig zu leben. Es ist der Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Amen.